Dimensionen. Die Welt der Wissenschaft.
Zwei Arme, zwei Beine, zwei Ohren, zehn Finger. Ist es ein Bub oder ein Mädchen?
Menschen kategorisieren. Ihr Umfeld, Objekte, andere Menschen. Das ist eine sehr wichtige Fähigkeit. Wenn wir auf etwas oder jemanden treffen, müssen wir nicht jedes Mal von neuem Wissen anhäufen, um uns zurechtzufinden. Das spart Zeit und Energie.
Bub oder Mädchen?
Wird ein Kind geboren, dann gibt es zwei Optionen. Von dieser ersten Kategorie, der Menschen zugeordnet werden, hängt sehr viel ab.
Fremd im eigenen Körper.
Zum Beispiel, ich mochte Kleider lieber. Natürlich konnte ich keins tragen und ich konnte es auch nicht wirklich sagen, weil mir wurde dann alles vor die Nase geschoben und ich hatte keine Entscheidung. Ich hatte keine Stimme.
Naomi ist heute 23 Jahre alt. Das Geschlecht, das ihr bei der Geburt zugewiesen wurde, hat sie abgelegt.
Ich würde mich nicht als transsexuell identifizieren, also nicht mehr, sondern einfach als weiblich.
Transidentität und wissenschaftlicher Fortschritt. Eine Sendung von Marlene Nowotny.
Naomi heißt eigentlich gar nicht so, aber ihren echten Namen, den sie für sich gewählt hat, möchte sie nicht preisgeben. Die junge Frau wusste bereits als Kind, dass etwas nicht stimmt.
Ja, absolut.
Doch ihr Umfeld, ihre Familie ist konservativ. Lange Haare, Mädchenspielsachen, Kleidchen, all das ist undenkbar. Sie wird in Moskau geboren. Im Alter von 7 Jahren zieht die Familie nach Wien. Hier ändert sich, abgesehen von der Sprache, wenig.
Als Kind auch erinnere ich mich, wenn ich andere Mädchen gesehen habe. Und ich habe mich dann erst so vorgestellt mit allen. Dann sehe ich in den Spiegel und sehe eine andere Person mit ganz, ganz kurzen Haaren. Ich hatte Schwierigkeiten, mich selbst als mich zu sehen, so wie ich mich mental vorgestellt habe zum Beispiel. Dann beginnt man zu überdenken, was man wirklich sein will. Und dann kommt das Dilemma des Zwangs in die Geschlechterrolle.
Die Geschlechterrolle, die ihr zugedacht wurde, war die falsche. Sie stimmte nicht mit ihrer Geschlechtsidentität überein. Das, was Naomi als Kind erlebt hat, wird heute als Genderdysphorie bezeichnet.
Diese Menschen erleben ein Unbehagen aufgrund der Diskrepanz des ihnen zugewiesenen Geburtsgeschlechts und der individuell erlebten Genderidentität.
Johannes Wahala ist Psychotherapeut und Sexualtherapeut.
Ich leite die Beratungsstellen Courage in Wien, in Graz, in Innsbruck und in Salzburg und bin Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Sexualwissenschaften.
300 Menschen haben die Beratungsstelle im vergangenen Jahr mit Fragen rund um das Thema Transgender und Genderdysphorie aufgesucht. Eines ist den Therapeuten dort besonders wichtig.
Dass nur Fachpersonen mit Transgender-Personen arbeiten sollen, denen es auch möglich ist, dieses heteronormierte Weltbild, in dem es nur Mann und Frau gibt, auch ein Stück aufzubrechen. Sonst kann ich hier nicht hilfreich sein.
Denn zumindest in einen Teil der Theorie ist immer noch eingeschrieben, dass es sich bei Transidentität um eine psychiatrische Erkrankung handelt. Im Diagnoseleitfaden der Weltgesundheitsorganisation, dem ICD-10, wird Transsexualismus nach wie vor zu den Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen gezählt.
Der Wunsch, als Angehöriger des anderen Geschlechts zu leben und anerkannt zu werden. Dieser geht meist mit Unbehagen oder dem Gefühl der Nichtzugehörigkeit zum eigenen anatomischen Geschlecht einher.
Psychotherapeuten wie Johannes Wahala orientieren sich längst nicht mehr an dieser Definition. Es geht nicht mehr darum, den Transsexualismus zu heilen und, sollte diese Heilung misslingen, eine Geschlechtsumwandlung einzuleiten.
Es geht nicht mehr darum, diese Genderdysphorie, dieses transidente Empfinden, ja, zu heilen, sondern es geht darum, diese Dysphorie, ja, und die Symptomatik der Dysphorie zu vermindern. Das heißt, es geht um eine psychische und soziale Verbesserung der Lebenssituation dieser Menschen.
Transidente Menschen müssen nicht zwangsläufig leiden, schon gar nicht unter ihrer Geschlechtsidentität. Dennoch tappen einige lange im Dunkeln. Viele sind wegen ihrer Gefühle stark verunsichert. Sie entwickeln soziale Ängste, Depressionen bis hin zu Angststörungen und Selbstmordgedanken.
Was ich beobachte, ist, dass das vor allem bei jungen Menschen und Erwachsenen ist, die in einer sehr traditionellen, konventionellen, konservativen Umwelt aufwachsen, wo es zum Beispiel dann schon in der Kindheit Störungen gibt, also der Bursch, der nicht so gerne aggressive Spiele macht, sondern eher versorgende Spiele, also Vater, Mutter, Kind oder gerne in der Küche spielt oder gerne mit Puppen spielt und weiß ich was, ja, dann vom Vater gezerrt wird auf dem Fußballplatz und dort noch einen Fußtritt bekommt, dass er endlich ein Bursch wird.
Eine Transidentität entwickelt sich nicht erst im Lauf des Lebens, sie ist einfach da. Die Erziehungsmethoden von Eltern oder Pädagogen können an diesem Umstand nichts ändern. Doch Therapeuten wie die Kinder- und Jugendpsychiaterin Brigitte Hackenberg sind immer wieder mit besorgten Müttern und Vätern konfrontiert, die bei sich selbst die Ursachen für die Genderdysphorie ihres Kindes suchen.
Ich kann mich an eine Mutter erinnern, bei einem Mädchen, das sich in einer männlichen Identität erlebt hat. Sie hat sich vorgeworfen, dass sie sich einen Buben gewünscht hat in der Schwangerschaft und hat mich gefragt, ob das schuld sein könnte, dass dann diese Entwicklung stattfindet. Natürlich nicht.
In der Kinder- und Jugendpsychiatrie unterscheidet man vier Faktoren, die im Zusammenhang mit der Genderidentität eine Rolle spielen können. Die soziale Vorgabe, die Morphologie, also die Ausbildung der äußeren Geschlechtsorgane, die genetische und hormonelle Situation.
Dann gibt es den vierten Faktor. Und den könnte man das Hirngeschlecht nennen. Das ist ein sehr unspezifischer Begriff, der aber für die Transgender-Kinder am ehesten zutrifft.
Ob ein Kind tatsächlich im falschen Körper geboren ist oder nur eine genderdysphorische Phase durchmacht, zeigt sich erst im Lauf der Entwicklung. Nur 20% der Kinder, die sich nicht mit ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren können, sind tatsächlich Transgender. Sprechen diese Menschen über ihre Geschichte, so das Ergebnis einer US-amerikanischen Studie, dann geben sie allerdings an, bereits im Alter von 8 Jahren gewusst zu haben, dass Körper, soziale Vorgabe und Identität nicht übereingestimmt haben.
Wenn sich die Symptomatik abzeichnet und klar wird, das ist ein längerfristiger Prozess, dann ist es tatsächlich wichtig, dass man das langsam Schritt für Schritt auch veröffentlicht. Das heißt, dass man dem Kind geschlechtsneutrale Kleidung erlaubt, dass man mit dem Kindergarten oder der Schule spricht, um die Situation im Turnsaal und in den Toiletten mal zu entschärfen. Das wird sehr oft als erstes Thema geäußert.
Soweit das Ideal. Denn die Studie des Trans Youth Zentrums in Los Angeles zeigt auch, dass sich die Jugendlichen erst im Alter von 17 als Transgender geoutet haben. Die Studienteilnehmer klagten 3- bis 4-mal so häufig über Depressionen wie andere gleichaltrige Jugendliche. Über die Hälfte hatte bereits an Selbstmord gedacht. Auch Naomi hatte keine Möglichkeit, ihr Empfinden öffentlich zu machen, obwohl ihr spätestens mit Beginn der Pubertät eindeutig klar war, dass sie kein Bub, sondern ein Mädchen ist.
Ich habe mich mehr als Geist gefühlt und nicht wirklich lebendig, nicht wirklich teilnehmend am Leben.
Sie lebt in einer Zwischenrealität, gehört weder zu der einen noch zu der anderen Gruppe. Denn mehr Möglichkeiten gibt es aus Sicht ihres Umfelds nicht. Sie zieht sich zurück.
Besonders dann, wenn man sieht, dass die anderen dann so ihre kleinen Beziehungen haben und sich näher kommen und mehr miteinander kommunizieren und interagieren etc., war das für mich etwas, dass ich dachte, dass für mich nie passieren wird.
Mit der Pubertät wird alles schlimmer. Wenn sie in den Spiegel schaut, dann sieht sie jemanden, der wie die männliche Version ihres eigenen Ichs aussieht.
Mein inneres Selbst war immer so ein komplett isoliertes Ich. Das war nach außen nicht sichtbar und nicht verwirklichbar, bis die Operation finalisiert wurde.
Das war im Dezember des vergangenen Jahres. In Belgien unterzog sich Naomi einer Facial Feminization. Die Gesichtszüge wurden feminisiert, die Stirn verschmälert, die Backenknochen unterspritzt. Davor gab es die geschlechtsangleichende Chirurgie und ihr Adamsapfel wurde abgeschliffen. Lange davor hat sie mit der Hormonbehandlung begonnen, in der transsexuellen Ambulanz der Medizinischen Universität Wien im AKH, die von Ulrike Kaufmann geleitet wird.
Die ist ein Teil der endokrinologischen Abteilung an der Frauenheilkunde.
Wie viele Transgender-Personen in Österreich leben, ist unklar. Es gibt nur Schätzungen, die sich auf ältere Studien aus den Niederlanden beziehen. Demnach wären es 600 Transfrauen, also Männer, die als Frauen leben, und 300 Transmänner, also Frauen, die als Männer leben.
Das heißt 2:1. Das hat sich in den letzten Jahren eigentlich angenähert, dass beide Geschlechter gleich oft den Wechsel vollziehen, gerade in Österreich. Warum das so ist, kann keiner sagen. An der Klinik haben wir circa 500 Damen und Herren, die wir dort regelmäßig behandeln. Und circa 80 bis 100 Neuvorstellungen pro Jahr.
Die Krankenkasse übernimmt in Österreich die Kosten für die geschlechtsangleichende Therapie. Doch die kann erst beginnen, wenn ein Gutachten vorliegt, mit entsprechenden psychiatrischen, psychotherapeutischen und klinisch-psychologischen Stellungnahmen.
Ich mache dann ein Risikoscreening, bestehend aus Blutabnahmen. Es gibt fast keine Kontraindikationen für die Hormone, weil die Patienten mittlerweile sehr, sehr jung sind und sehr gesund, Gott sei Dank, sind.
Neben dem Alter und dem Gewicht gehören zu den Risikofaktoren Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Leberschäden. Das Östrogen, das Transfrauen erhalten, kann das Thromboserisiko erhöhen. Und Testosteron, das Transmänner erhalten, wird über die Leber abgebaut. Das kann das Organ zusätzlich belasten. Gibt es keine Bedenken, können gegengeschlechtliche Hormone gegeben werden. Bei Transmännern ist der Zielbereich des Testosterons der männliche Normallevel. Verabreicht wird das Hormon über ein transdermales System, also über ein Pflaster auf der Haut, oder eine Depotspritze.
Nach 8 bis 12 Wochen bemerkt man nochmal verstärktes Haarwachstum, Libidosteigerung. Nach 3 bis 6 Monaten kommt es zum Stimmbruch, auch der setzt bei allen ein. Und dann je nach Genetik auch ein bisschen dunkle Typen, das sieht man natürlich jedes Haar besser. Aber nach 1 bis 2 Jahren ist ein Transgender-Mann von einem biologischen Mann nicht mehr zu unterscheiden im angezogenen Zustand.
Auch bei Transfrauen wird mit natürlichen Hormonen gearbeitet. Sie erhalten 17 Beta-Östradiol, das von den Eierstöcken gebildet wird. Zusätzlich können die männlichen Hormone unterdrückt werden. Zu den ersten Veränderungen gehört, dass die Gesichtszüge weicher werden, die Brust wird empfindlicher und beginnt zu wachsen.
Da muss man natürlich dann warten. Das ist wie bei der Pubertät, die Brust wächst nicht in 2 Monaten, sondern das dauert schon 1 bis 2 Jahre, bis man weiß, ob durch die Hormone ausreichend Brustwachstum vorhanden ist. Sonst muss man Brustaufbau machen. Und je nach Männlichkeitsmerkmalen vorher funktioniert natürlich die Verweiblichung auch im Gesicht unterschiedlich gut. Hormone wirken sehr gut, aber vollbringen keine Wunder.
Auch der Stimmbruch ist irreversibel. Hier kann nur logopädisches Training helfen, die Stimme heller bzw. weiblicher klingen zu lassen. Ob es durch die Hormongabe Langzeitkomplikationen gibt, ist noch nicht ganz klar. Die Studienlage spricht aber dagegen. Die längste Beobachtungsstudie stammt aus den Niederlanden und wurde über einen Zeitraum von 18 Jahren gemacht.
Das ist wieder eine holländische Studie, wo andere Faktoren wie Suizid und HIV ein Thema sind und dass solche Todesfälle gab, aber nicht hormonassoziiert. Das war früher sehr häufig, als man noch mit der Pille gearbeitet hat. Man hat mit der Antibabypille gearbeitet, das ist Ethinylestradiol. Hier ist das Thromboserisiko deutlich höher und da ist es sehr wohl häufiger als heute zu thromboembolischen Komplikationen, Lungenembolie und auch nachfolgenden Tod gekommen. Sehen wir kaum noch.
An der Medizinischen Universität Wien wird untersucht, ob und wie die Geschlechtshormone auf das Gehirn wirken. Dafür kooperiert die endokrinologische Transgender-Ambulanz mit den Neuroimaging Labs der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie.
Also wir gehen davon aus, dass das Gehirn all unser menschliches Erleben und Verhalten und Entscheiden bedingt. Und damit gehen wir auch davon aus, dass die Geschlechtsidentität als ein zentrales psychologisches Konstrukt, das unser Erleben und Verhalten beeinflusst und durchdringt, auch im Gehirn prinzipiell feststellbar sein muss.
Ein wissenschaftlicher Beweis für diese These liegt noch nicht vor, betont Georg Kranz, Psychologe und Neurowissenschaftler. Was er und seine Kollegen mittels bildgebender Verfahren bisher zeigen konnten, ist, es gibt neuronale Unterschiede in den Gehirnen von Transgender-Personen und den Gehirnen von sogenannten Cisgendern. Also Menschen, deren Geschlechtsidentität mit ihrem biologischen Geschlecht übereinstimmt.
Und haben gefunden, dass in den Verbindungen zwischen Hirnregionen Frauen und Männer starke Unterschiede zeigen und die Transsexuellen eben genau Werte dazwischen hatten.
Konkret ging es dabei um die Mikrostruktur der weißen Substanz im Gehirn. Hier verlaufen die Leitungen zwischen den einzelnen Hirnarealen. Eine Variable, die mittlere Diffusivität, die beschreibt, wie sich Stoffe im Hirn ausbreiten, war hier bei Cisgender-Männern wesentlich niedriger als bei Cisgender-Frauen. Transgender lagen bei diesem Wert genau in der Mitte. Diese ersten Untersuchungen fanden statt, bevor die Hormontherapie begonnen wurde.
Weil wir eben wissen wollten, wie sich die Gehirne unterscheiden ohne Einfluss einer exogenen Hormongabe.
In der Folge haben Georg Kranz und seine Kollegen die Studienteilnehmer über mehrere Monate hinweg untersucht, begleitend zur Hormontherapie. Sie kamen wieder in den Hirnscanner, einmal nach 4 Wochen und einmal nach 4 Monaten.
Und konnten da zeigen, dass die Hormontherapie auch tatsächlich einen Einfluss auf diese Verbindungen, auf diese Werte, auf diese Variablen, die wir da gemessen haben, hat. Und zwar, dass die Transsexuellen, also die Werte, sich den Werten ihres Wunschgeschlechtes angepasst haben.
Das heißt, die Hormone haben einen Einfluss auf das Gehirn, nicht jedoch auf die Geschlechtsidentität. Denn die, so die Annahme der Hirnforscher, bildet sich, neuronal gesehen, bereits im Mutterleib heraus. Sie ist vorprogrammiert. Während das biologische Geschlecht entwicklungstechnisch in der ersten Schwangerschaftshälfte festgelegt werde, bilde sich die Geschlechtsidentität erst in der zweiten Schwangerschaftshälfte heraus.
Man geht davon aus, dass eine Interaktion zwischen Genen, dem hormonellen Milieu und dem reifenden neuronalen Gewebe, dem sich entwickelnden Gehirn, die Geschlechtsidentität dann determiniert.
Unsere Geschlechtsidentität kann weder durch Therapie, Erziehung oder Hormone verändert werden. Sie steht fest. Stimmt sie mit der Kategorie, die bei der Geburt festgelegt wurde, nicht überein, dann stehen Menschen auch vor einem rechtlichen Problem. Denn wirklich frei darüber entscheiden, welches Geschlecht man nun hat, kann man in Österreich nicht.
Rechtlich gesprochen gibt es diverse Hürden für einen Personenstandswechsel, was das Geschlecht anbelangt.
Elisabeth Holzleitner ist Professorin für Rechtsphilosophie und Legal Gender Studies am Juridikum in Wien und Vorständin des Instituts für Rechtsphilosophie.
Eine Selbstbestimmung im emphatisch autonomen Sinn ist nach dem österreichischen Recht nicht möglich, sondern es ist ein Zusammenwirken von Recht und Medizin, in das man sich einklinken muss, das die Voraussetzungen dafür schafft.
Aber, wendet die Rechtsphilosophin ein, die Hürden für den Personenstandswechsel wurden vor einigen Jahren gesenkt. Vor dem Jahr 2008 mussten transidente Personen noch eine chirurgische Anpassung des Körpergeschlechts an das Identifikationsgeschlecht vorweisen. Das wurde vom Amtsarzt kontrolliert. Dazu gehörte auch, reproduktionsunfähig zu sein. Wegen einiger Entscheidungen der Höchstgerichte ist das mittlerweile nicht mehr so.
Sie können körpergeschlechtsmäßig ein intakt funktionierender Mann sein, auch mit ihrer Reproduktionsfähigkeit, und können den Personenstand weiblich annehmen, nach österreichischem Recht, unter der Voraussetzung, dass sie quasi von ihrer Performance her dem Identifikationsgeschlecht angepasst sind. Und ob das der Fall ist, wird dann von den Behörden entschieden.
Voraussetzung ist nach wie vor ein Gutachten, in dem psychiatrisch, psychotherapeutisch und klinisch-psychologisch bestätigt wird, dass sich an der Identifikation mit dem anderen Geschlecht höchstwahrscheinlich nichts mehr ändern wird. Warum das überhaupt notwendig ist? Die Rechtsordnung knüpft an die Kategorie Geschlecht vielfältige Konsequenzen.
Die ganz banalen Beispiele sind die Frage danach, ob zwei Menschen unterschiedlichen Geschlechts sind und daher eine Ehe eingehen können oder gleichen Geschlechts und daher bloß eine eingetragene Partnerinnenschaft. Oder die Frage nach der Wehrpflicht, die in Österreich ja weiterhin ausschließlich junge Männer betrifft.
Für Elisabeth Holzleitner ist interessant, dass der österreichische Staat in Bezug auf Transgender-Fragen verhältnismäßig früh reagiert hat. Anders als etwa bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen,
wo der österreichische Gesetzgeber also im europäischen und auch internationalen Vergleich nachgerade grotesk nachgehinkt ist,
hat der Staat die volle rechtliche Anerkennung von Transgender-Personen vergleichsweise früh möglich gemacht.
Das hat zum Beispiel die österreichische Rechtslage unterschieden von der englischen Rechtslage, wo irgendwie noch bis in die frühen 2000er Jahre zwar ein Geschlechtswechsel oberflächlich möglich war, aber zum Beispiel nicht eine Eheschließung im angenommenen Geschlecht.
Das rechtliche Geschlecht steckt in der Krise, in einer, die sehr produktiv sein könnte. Denn es ordnen sich längst nicht mehr alle Menschen dem binären Code von männlich und weiblich unter. Auch was den Körper betrifft, sagt die Gynäkologin Ulrike Kaufmann.
Das ganze Bild, die ganze Transgender-Thematik hat sich in den letzten 10 Jahren eigentlich massiv verändert. Man muss sich heute nicht mehr als Mann oder Frau definieren. Das heißt, es gibt auch Gender Fluid, das heißt, man möchte nur teilweise Angleichungen, man möchte Annäherungen, aber keine Operationen.
ist prinzipiell alles machbar und möglich.
Operativ ist bis dato nicht alles machbar, zumindest in Österreich. Zu den Operationen, die erfolgreich durchgeführt werden können, gehört der Brustaufbau bei Transfrauen bzw. die Entfernung der Brust bei Transmännern. Hier gibt es erfahrene Chirurgen. Gleiches gilt für den Aufbau einer Neovagina. Die Technik, die hier bereits seit Jahrzehnten verwendet wird, heißt penile Inversion.
Der Penis wird quasi in seine Bestandteile zerlegt und nach innen gestülpt. Orgasmusfähigkeit ist vorhanden, Geschlechtsverkehr ist möglich. Also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut und schaut auch aus wie bei jeder anderen Frau.
Anders ist das beim Penisaufbau, der sogenannten Phalloplastik. Diese Operation kann zahlreiche Komplikationen mit sich bringen, wie Wundheilungsstörungen oder eine Verengung der Harnröhre. Für die sogenannte kleine Lösung gibt es zumindest im Ausland einige Experten.
Wo die Klitoris vorverlegt wird, die Harnröhre in die Klitoris eingebaut, eingelagert wird sozusagen und aus den Labien Hoden formiert werden, da kommen Implantate ein. Das eignet sich zum Pinkeln im Stehen. Geschlechtsverkehr ist da kaum möglich. Es ist ein sehr kleiner, aber männlicher Penis.
Bei den geschlechtsangleichenden Maßnahmen zeigt sich also ein gegensätzliches Bild. Während die Vermännlichung mit Testosteron auch nach der Pubertät gut funktioniert, sind der Verweiblichung durch Östrogen physische Grenzen gesetzt. Und umgekehrt, während der operative Aufbau einer Neovagina mit wenigen Komplikationen durchgeführt werden kann, stellt ein Neopenis Chirurgen nach wie vor große Herausforderungen. Für einen Großteil der Transmänner ist dieser letzte Schritt der Geschlechtsangleichung auch kein unbedingtes Muss.
Die sagen, das ist nicht mein Bild der Männlichkeit oder das ist nicht das Symbol meiner Männlichkeit.
Und um ihre Sexualität zu leben, ist dieses Symbol auch nicht unbedingt notwendig, sagt Johannes Wahaller. Viel wichtiger als die chirurgischen Angleichungen sind für viele der Zugang zur Hormontherapie und die Möglichkeit, ihre Geschlechtsidentität leben und gestalten zu können. Je früher, desto besser.
Und meine Erfahrung ist, zum Beispiel bei der Gruppentherapie, bei den Young Trans, bei den Jungen ab 14 Jahre, dass koexistente Störungen in der Gruppe sehr, sehr schnell behoben werden. Das heißt, wenn sie in Kontakt kommen, wenn sie in Austausch kommen, wenn sie sehen, jeder geht hier seinen eigenen Weg, ja, zu seinem wirklich persönlichen Gender-Erleben, ja, dass dann koexistente Störungen wie Depressionen und Angstzustände und soziale Ängste und so sehr schnell am Schwinden sind.
In einigen Ländern wie den Niederlanden ist es mittlerweile auch Standard, transidenten Kindern bereits vor Beginn der Pubertät, aber spätestens vor dem Ende, eine Hormonbehandlung zu ermöglichen. Denn viele körperliche Veränderungen, die nach dem Ende der Jugend nur mehr schwer zu beheben sind, können so aufgehalten werden.
Und hier müssen wir nach sehr sorgfältiger und gewissenhafter, multiprofessioneller Überprüfung manchmal schon relativ früh Behandlungsschritte in die Wege leiten.
Es ist notwendig, die Situation psychiatrisch, psychotherapeutisch und psychologisch genau abzuklären. Bis dahin kann die Pubertät zumindest aufgehalten werden, sagt Brigitte Hackenberg.
Wir wissen, dass wir manchmal lang warten müssen und dass wir die Pubertät abwarten sollten, weil sich in und nach der Pubertät sehr vieles entscheidet. Manchmal müssen wir allerdings bei Beginn der Pubertät schon etwas tun.
Naomi hätte sich gewünscht, bereits in ihrer Jugend jemanden zu haben, dem sie sich anvertrauen kann. Jemanden, der ihr dabei geholfen hätte, ihre Geschlechtsidentität zu verwirklichen.
Dass die Entscheidung ermöglicht wird oder überhaupt im Rahmen des Möglichen existiert.
Jetzt, nach unzähligen Operationen, ist sie dort, wo sie schon lange sein wollte. Sie ist eine Frau, sie wird nicht verwechselt. Sie fühlt sich in der Kategorie wohl, die sie für sich selbst gewählt hat. Sie studiert. Und sie möchte ein ganz normales Leben führen.
Und eventuell eine Familie und Kinder und einen Job. Und eigentlich nichts jetzt Extravagantes, was ich mir vorstellen könnte. Keine existenziellen Bedrohlichkeiten mehr. Das will ich vermeiden.
Fremd im eigenen Körper. Transidentität und wissenschaftlicher Fortschritt. Eine Sendung von Marlene Nowotny. Redaktion Armin Stadler. Morgen in den Dimensionen global vernetzte Dörfer. Erkundungen in Ostgalizien.